Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hey, yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Wir haben heute eine etwas weirde Situation. Also ich könnte jetzt Jakob vorstellen als meinen Podcast-Kollegen Jakob. Ich könnte Jakob aber auch als die Person vorstellen, die ich heute interviewe. Erstmal hallo an dich.
Moin moin, hallo.
Wir sprechen heute über das Instrument Schlagzeug. Was einen so dazu motiviert, dieses Instrument zu erlernen, wie das überhaupt aufgebaut ist und wie so ein Unterricht abläuft. Denn ich selbst habe mehrere Jahre klassischen Gesangsunterricht gehabt. Das ist vom Schlagzeug kilometerweit entfernt und ich habe so eine ganz rudimentäre Vorstellung davon. Vom Schlagzeugspielen an sich und wie dieses Instrument funktioniert. Und dem wollen wir jetzt mal ein bisschen näher auf den Grund gehen.
Ich bin sehr
gespannt. Wir steigen mal ein bisschen damit ein. Jakob, erzähl doch mal, was dich überhaupt dazu motiviert hat, Schlagzeug zu spielen.
Ja, ich kann das ehrlich gesagt ganz genau gar nicht mehr rekonstruieren. Ich weiß nur, ich habe mit 10 Jahren schon angefangen zu spielen und ich habe meine Mutter mal gefragt, wie das überhaupt kam. Und sie meinte, ich hätte darauf bestanden, das zu lernen. Ich kann gar nicht mehr rekonstruieren, wie gesagt, wo ich das her habe, ob ich das irgendwo mal gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich wohl geäußert, dass ich da Bock zu habe.
Das Schlagzeugspiel kam zu dir.
Ja, genau. Was eine sehr gute Idee war von mir, unterbewusst.
Ja, wenn man sich deine Karriere so anschaut.
Ja, meine Karriere.
Beziehungsweise die unzähligen Bands, in denen du tätig warst. War bestimmt oder ist bestimmt eine spannende Zeit, auch wenn es jetzt wieder losgeht.
Auf jeden Fall.
Aber different topic. Wie lernt man denn überhaupt Schlagzeug? Also wie fängt man das an und wie steigert man das? Denn wenn ich so an Bands auf der Bühne denke, dann gibt es alle möglichen Aufbauten von Schlagzeug mit irgendwelchen extra Zusatzattrappen, die man spielen kann, die man aber nicht unbedingt braucht. Und theoretisch, wenn ich es jetzt mal runterbreche, könnte ich ja mit 2 Trommeln und einem Becken schon ziemlich viel machen, oder?
Das stimmt. Das kann man durchaus, ja. Ich meine, ein guter Schlagzeuger zeichnet sich auch da durchaus, unter anderem dadurch, dass er auch mit einem sehr kleinen Schlagzeugset sehr viel machen kann. Also man braucht nicht irgendwie das mega dicke Metal-Set, um irgendwie virtuos oder songdienlich spielen zu können, ne? Aber zu deiner Frage, wie so ein Unterricht aussieht, das war eine Ausgangsfrage, ne?
Genau, wie fängt man an, das überhaupt zu lernen?
Ja, also ich würde grundsätzlich sagen, kann man eigentlich das nicht so richtig festlegen, das ist wirklich Unterschied zu Unterschied, je nach Lehrer. Ich kann dir aber sagen, wie ich angefangen habe. Ich weiß, dass auch viele so angefangen haben. Und zwar tatsächlich fängt man gar nicht erst mit dem Set richtig an, also mit richtigen Beat und Groove spielen, sondern du musst erstmal das rudimentäre Noten lernen. Die heißen Rudiments im Schlagzeug. Und das sind ganz grundlegende Rhythmusmuster, im Englischen auch Pattern genannt, Schlagzeug-Pattern, Drum-Pattern.
Mhm. Das ist, glaube ich, geläufiger, auch im Deutschen so.
Ne? Ja, ne? Hört man, ne?
Ja. Ja.
Ich finde, das kann man ein bisschen vergleichen mit Fingersätzen bei der Gitarre oder beim Klavier. Ich habe auch mal Klavier gespielt, von daher finde ich, kann man das ein bisschen vergleichen, weil da geht es dann auch darum, fange ich mit rechts an, fange ich mit links an, wie schnell spielt man die Hände zueinander, was ist der Grundrhythmus? Und da lernt man dann wirklich erstmal die ganzen Grundnotenlängen kennen. Also erstmal die Viertelnoten, dann die Achtelnoten und dann die Sechzehntelnoten. Das sind so die Grundnoten, sag ich mal. Und das lernt man erstmal nur auf der Snare.
Ja, also, was ist eine Snare?
Ja, genau. Jetzt kommen wir eigentlich gleich zu den Schlagzeugteilen. Also die Snare ist das, was zwischen den Beinen steht, quasi auf 3 Füßen. Ist ein Ständer und da drauf liegt die Snare. Und die Snare, die klingt anders als alle anderen Trommeln, die man hat. Die ist sehr markant. Die klingt nämlich so. Genau, also die ist quasi in der Mitte vor einem. Man muss sich das so vorstellen, ich bin Rechtshänder, darum ist mein Set auf rechts auch eingestellt.
Denn bei Linkshändern ist alles andersherum.
Obwohl es auch Linkshänder gibt, die auch offen Schlagzeug spielen, das für Rechtshänder ist, aber auf jeden Fall, wenn wir das vom Rechtshänder Schlagzeug aussehen, dann bedient mein rechter Fuß
das Bassdrum-Pedal, an dem der Drumbeater, auch umgangssprachlich der Schlegel, angebracht ist, der wiederum die Bassdrum bedient.
Die liegt auf dem Boden oder ja, steht auf auch Mini-Ständern auf dem Boden. Und mein linker Fuß ist auf dem Hi-Hat-Pedal. Die Hi-Hat, das sind zwei Becken, die ja übereinander hängen. Und zwischen diesen beiden Füßen steht die Snare. So, und die Bassdrum, die klingt so. Und die Hi-Hat, die klingt so. Und am Anfang braucht man, wie gesagt, erstmal nur die Snare und die Hi-Hat, die man in diesem Fall dann tritt. Ja, also man kann die Hi-Hat treten mit dem Pedal. Man kann, wenn man den Fuß auf das Pedal stellt, dann kann man die Hi-Hat auch mit dem Stick schlagen. Aber man tritt die Hi-Hat am Anfang, um auch erstmal zu lernen, was überhaupt ein Metrum ist. Ja? Schlagzeuger müssen ja den Rhythmus halten können.
Hab ich mal gehört. Ich dachte, da hilft Ihnen der oder die Bassistin bei.
Ich dachte, es wäre andersrum. Gibt ja auch einen Satz, die Band ist nur so gut wie der Schlagzeuger. Da ist ein bisschen was dran.
Nochmal eine kurze Zwischenfrage. Die Snare, spielt man die mit den Händen oder mit den Füßen?
Ja, genau. Die Snare spielst du mit den Händen, also mit den Sticks, die du in deinen Händen hältst. Und mit deinen Füßen spielst du nur die Bassdrum und die Hi-Hat. Wobei die Hi-Hat im späteren Verlauf dann eigentlich eher geschlossen ist. Also du hältst die Hi-Hat geschlossen mit dem Pedal und spielst die Hi-Hat dann auch mit dem Stick. Man kann die Hi-Hat auch offen haben und mit dem Stick spielen, dann klingt die halt viel scheppender. Ne? Gerade im Metal hat man das ganz viel, dass die halt offen angespielt wird. Genau, aber zu deiner Ausgangsfrage, also man lernt eigentlich, oder viele lernen erstmal wirklich nur auf das Snare diese Rudiments, also die Grunddrum-Pattern. Ja? Mhm. Und da lernst du dann auch, was ein Takt überhaupt ist. Wie viele Noten passen in so einen Takt?
Je nachdem, was es für ein Takt ist.
Richtig. So, und ich sag mal, 90% der westlichen Pop- und Rockmusik ist im Viervierteltakt. Mhm. Ja? Das heißt, da lernst du dann tatsächlich, wie man auch in der Grundschule eigentlich schon lernt, dass ein Viervierteltakt aus vier Viertelnoten besteht.
Mhm. Und die erste und die dritte werden betont. 1, 2, 3, 4.
Zum Beispiel, genau. Ne? Also 4/4-Noten, 8/8-Noten oder 16/16-Noten. Das, so viel Mathe kann ich auch noch. Da hört es dann auch bald auf. Aber das hilft einem schon mal, wenn man das verstanden hat.
Es gibt ja auch das sogenannte Offbeat-Spielen, oder?
Ja, genau. Das ist dann, wie das Wort schon sagt, nicht auf dem Takt, sondern neben dem Takt. Ne? Das ist natürlich immer noch ein Rhythmus, aber es ist halt auf der unbetonten Takthälfte. Ja? Mhm. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, das zu spielen.
Das glaube ich. Wie steigert man denn dann weiter, wenn man jetzt die Snare beherrscht und die Takte beherrscht?
Ja, dann wechselt man auf einfache Grundbeats, sag ich mal. Ja, also du lernst dann auch kennen, wie Schlagzeug notiert wird. Also ja, es gibt Schlagzeugnotation. Das verwundert viele, weil das ja kein Melodieinstrument in dem Sinne ist, ne? Aber es gibt Schlagzeugnotation und ich sag mal, die Schlagzeugnoten werden auch in das fünfzeilige Notensystem geschrieben, also auch wie Musiknoten. Mhm. Ja? Aber da gibt es keine genaue Vorschrift, sag ich mal, ja? Es macht aber Sinn, dass alle Instrumente eine feste Höhe haben, damit du das ja, schnell erfassen kannst. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, dass die Snare auf einem C steht, die Hi-Hat, die stehen über der Notenlinie und die Bassdrum, die steht auf einem D meistens. Mhm. Ja, so ist es halt dann, ne? So kann man das halt direkt erfassen. Ne? Und die Hi-Hat wird in Xen notiert und Snare und Bassdrum kann man halt in ja, Noten notieren, also wie man sie kennt mit Kopf und Hals. Bloß am Anfang des Taktes steht dann kein Notenschlüssel, sondern halt nur die Taktart und meistens steht, ja, ist da so ein Balken am Anfang der Notenlinie, damit man weiß, okay, hier wird keine Note in dem Sinne gespielt.
Das hat jetzt die Frage schon beantwortet, wie sehen die Noten beim Schlagzeug aus?
Ja, also es gibt keine festgeschriebene Notation, wie man es schreiben muss, ja? Und wenn du Violinschlüssel schreibst, gibt es keine Alternativen, wie du es machst, ne? Mhm. Da ist klar, wo was ist oder beim Bassschlüssel auch. Ne? Beim Schlagzeug kann das jeder im Prinzip selber festlegen. Ne? Aber es macht schon Sinn, wie ich meinte, das halt irgendwie vornherein schon mal festzuschreiben, damit man das schnell erfassen kann einfach. Ne? Und es gibt da natürlich auch Schlagzeugschulen, also Hefte, die man durchspielt, und die sind dann auch alle nach einem Schreibsystem. Ja?
Okay, das kenne ich von Klavier und von Gesangsunterricht auch.
Genau. Ja, also es gibt Schlagzeugschulen und die geht man dann durch und die fangen wirklich an von ganz simpel, also von wirklich einem ganz einfachen Grundbeat. Ich will den mal als AC/DC-Beat benennen, ja. Das ist im Prinzip der einfache Grundbeat. Das klingt so. Genau, also von diesem einfachen Beat geht's los und dann geht das halt weiter mit ja, quasi immer mehr Noten. Ja, also man fügt dann immer mehr Noten ein mit Hand und Füßen, dann gehst du auf Achtelnoten, dann kommt schon ein bisschen mehr Rhythmus rein, bisschen mehr Groove rein, sag ich mal. Und dann gehst du weiter auf Sechzehntelnoten und dann kommen auch die Synkopen rein. Und mit Synkopen kommt dann auch der Groove richtig in die Musik, finde ich. Also ich finde, man könnte sagen, Synkopen machen eigentlich wirklich den Groove aus. Klar, groovt auch schon ein simpler Beat, wie dieser AC/DC-Beat, den wir eben gehört haben. Aber mit Synkopen ist das nochmal eine andere Geschichte. Wir können das ja mal kurz klanglich zeigen. Das klingt dann nämlich so. Das klingt schon nach viel mehr. Und Synkopen ist ein komisches Wort. Das bezeichnet aber einfach, dass die unbetonte C-Zeit betont wird. Ja, also in diesem Sinne ist das halt eine Taktzahl, die eigentlich nicht betont ist. Also es ist nicht 2 und 4 oder 1 und 3, sondern es ist in dem Fall hier auf der letzten 16. Note die Bassdrum.
Okay. Wie steigert man dann weiter, wenn man so ein bisschen was kann?
Ja, das geht dann immer weiter. Dann kommen die anderen Trommeln des Schlagzeugs nämlich auch noch hinzu. Es gibt ja auch noch Toms. Meistens gibt es 3 Toms. 2 sind meistens an einer Stange befestigt, die auf der Bassdrum ist, und eine steht rechts neben einem. Und die kommen noch dazu. So, und wenn man die Toms noch mit reinnimmt, dann kommt richtig Spaß ins Spiel, weil dann kannst du die ganzen Fill-Ins nämlich spielen, wie man es aus dem Schlagzeug-Solo kennt. Ne? Also dann kommen richtig andere Klangfarben noch rein. Und dann macht es aber richtig Sinn, dass man nämlich diese Rudiments, die man anfangen gelernt hat, da auch anwendet. Wenn du auf der Snare zum Beispiel ein Rudiment lernst, das Paradiddle heißt, das lernt man da, das ist halt einen bestimmten Handsatz, der geht rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Und wenn du das zum Beispiel nimmst und noch auf die Toms übernimmst, dann hast du gleich schon einen ganzen Sack voller Möglichkeiten, die du machen kannst. Ja, also du kannst zum Beispiel die rechte Hand auf die Stehtom nehmen und die linke bleibt auf der Snare. Das klingt dann gleich schon nach viel mehr einfach.
Nämlich so. Daher kommt dann auch dein schönes Schlagzeug-T-Shirt mit.
Ja, ich habe so ein Schlagzeug-T-Shirt, wo diese Paradiddle draufsteht, ja. Paradiddle ist auch ein komisches Wort, ne? Das kommt aus dem Militär ursprünglich, habe ich mal gehört. Da haben sie ja auf der Snare gespielt und das ist halt, also nur auf der Snare, Militär natürlich, ne? Das war da ein so ein Rhythmusmuster, das man da gespielt hat. Und das wurde dann halt auf das Schlagzeug-Set übernommen. Genau, aber erstmal lernt man auch, bevor du auch diese Paradiddles anwendest, mit den Grundnotenwerten, sag ich mal, kreativ zu werden, ja? Also mit den Viertel, Achtel, Sechzehntel und auch Triolen.
Triolen sind 3 Noten auf 2 Zählzeiten, ne?
Nee, Triole sind 3 Noten auf 1 Zählzeit.
Auf 1, okay. Mhm.
Genau. Und dadurch hat das den Effekt, dass es ein bisschen verlangsamt wird alles, ne? Also gefühlsmäßig, ist nicht so, ja? Aber gefühlsmäßig, ne? Weil das klingt dann auf einmal halt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ne? Das ist halt ein bisschen, ja, hat den Effekt, dass es ein bisschen verlangsamt wird. Im Gegensatz zu Sechzehnteln, die den Effekt haben, dass alles ein bisschen schneller scheint.
Hm. Ne? In was für einem Takt sind Blastbeats?
Das hängt halt von dem Grundtakt ab, in dem der Song notiert ist. Also den Beats pro Minute, kurz BPM.
Also meistens sind Blastbeats in Sechzehntel notiert.
Okay. Küssle Band die 32. Blastbeats.
Ja, gibt's auch.
Okay.
Das hängt halt davon ab, was du für ein Grundmetrum hast. Wenn du ein sehr langsames Metrum hast,
dann kann es auch sein, dass du 32. Blastbeats hast, weil du sehr schnelle Blastbeats haben möchtest. Aber ich sag mal, wenn dein Grundbeat, also wenn die Beats pro Minute, ich sag mal, bei 180 sind, dann wirst du nicht in 32. Blastbeat spielen. Da fällt dein Arm ab. Das werden dann nur 16. sein.
Spielt man Blastbeats nicht mit den Füßen?
Auch.
Okay, kommen wir später zu. Wie schnell macht man denn so einen Fortschritt? Also wenn du jetzt sagst, man spielt am Anfang die Snare, dann lernt man die Rhythmen und die Noten und so weiter. Also was kann man denn so nach einem Jahr Schlagzeugtraining, Schlagzeugübung, jetzt mal davon ausgehend, ich habe einmal die Woche Unterricht und übe fleißig, so wie du das natürlich gemacht hast.
Ja, natürlich. Ja, also ich sag mal, nach einem Jahr kann man schon viele Beats spielen und auch schon Wirbel machen, also Fill-Ins, was ich erzählt habe mit den Toms. Mhm. Das kann man da schon machen. Ich sag mal, nach einem Jahr ist man noch nicht so sicher, dass man schon in der Band spielen kann. Kann man, aber es ist noch nicht so ertragreich vielleicht. Obwohl auch da kann man nicht generalisieren. Ne? Es gibt vielleicht auch Leute, die sehr talentiert sind und nach einem Jahr schon irgendwie das richtig gut hinkriegen. Ne? Aber du musst auch wirklich erstmal verstehen, wie du diese ganzen Notenwerte kreativ anwendest und im Takt bleibst. Ne? Mhm. Ja, das ist nicht so einfach. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, je schneller man das in die Praxis umsetzt, also je schneller du mit einem Kumpel Musik machst, ja, desto schneller wird das auch am Schlagzeug. Also ich habe relativ spät erst angefangen, in der Band zu spielen. Ich habe, glaube ich, erst nach 3 Jahren angefangen, in der Schulband zu spielen. Und ich würde sagen, das war auch echt so ein Turning Point, weil dann ging das richtig los. Dann kann man das Gelernte anwenden, ne? Mhm. Und wenn du schon nach einem Jahr anfängst, in der Schulband zu spielen zum Beispiel, ist das natürlich sehr gut. Dann geht das, glaube ich, noch schneller.
Ich kenne das so aus dem Gesangsbereich, dass man dann in so einem Ensemble gesungen hat. Also das muss man sich so ähnlich vorstellen wie ein Chor, nur halt viel weniger Leute. Also ich sag mal, dann sind da so 6 Leute und 3 singen jeweils eine Stimme. Mhm. Und da trittst du dann halt mit auf, ohne dass du jetzt wirklich solo was machen musst. Also du bist so ein bisschen geschützt durch dein Umfeld. Und in so einer Schülerband, könnte ich mir vorstellen, hat man ja nicht die Erwartung, dass es jetzt übelst abgeht, sondern dass es eben sich so langsam steigert vom Niveau her. Von daher ist das eine gute Sache.
Genau. Aber ich habe ja selbst auch mal Unterricht gegeben, eine lange Zeit, 7, 8 Jahre habe ich Unterricht gegeben, auch selbst. Und viele Schüler kommen halt mit der Vorstellung, dass sie halt gleich richtig an der Schießbude richtig rocken können. Ne? Mhm. Also richtig gleich wie ihre Vorbilder, die sie im Fernsehen sehen, von ihren Geschwistern gehört haben. Dem ist aber nicht so. Ne? Also das ist wirklich ein ziemlich langer Weg, bis man wirklich so spielen kann, wie man sich das halt vorstellt. Mhm. ich glaube, das ist aber bei vielen Instrumenten so. Ne? Also auch beim Gesang, bei Gitarre, bei Klavier. Man kann nicht gleich irgendwie sonst wie virtuos oder gut spielen. Das ist wirklich ein langer Weg, der ganz viel Disziplin auch braucht. Ne?
Ich sag mal, man kann das an Gesang ganz gut erklären. Du lernst dein Instrument ja erst kennen mit der Zeit. Und in dem Fall ist dein Instrument dein Körper. Mhm. Und du musst erst mal gucken, wo sind meine Grenzen? Kann ich die noch weiter ausweiten? Und wie kriege ich es hin, dass er das macht, was ich will? Und mit anderen Instrumenten ist es ja im Prinzip ähnlich. Also wie muss ich eine Seite anschlagen, damit sie so klingt, wie ich will, oder in deinem Fall.
Das
Pendant schlagzeugmäßig.
Das Fell.
Das Fell anschlagen. Streicheln.
Ja, genau. Was ich auch in meinem Unterricht relativ schnell gemacht habe, nachdem sie so die Basic Pattern gelernt haben, dass ich sie zu einem Song spielen lassen habe. Mhm. Das macht auch total Sinn. Also wenn man nicht irgendwie gleich Leute findet, mit denen man eine Band starten kann, ist es auf jeden Fall sinnvoll, zu Songs zu spielen. Ne? Das dürfen jetzt nicht gleich Sachen sein, wo der Schüler oder die Schülerin sich die Zähne dran ausbeißen, sondern es sollte schnell ein Erfolgserlebnis geben. Mhm. Und da lernt man dann auch, was es heißt, halt den Takt zu halten, Abläufe zu merken. Ne? Das ist ja dann auch alles wichtig für die spätere Bandarbeit.
Hat man so einen Notenständer am Anfang?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Was für Hausaufgaben hast du deinen Schützling so aufgegeben?
Ja, das sind diese besagten Schlagzeugschulen. Die geht man dann eigentlich mit dem Schüler durch, ne? Und dann gibt man den mal auf. Jetzt lernst du mal Kapitel 1 bis 1.8 oder so.
Okay.
Das baut aufeinander auf alles, ne? Genau, also am Anfang sind das halt Snare-Übungen und später sind das dann eher, ja, Rhythmusübungen, sag ich mal, ne?
Und dann kommen die eine Stunde, also eine Woche später wieder und zeigen dann, wie gut sie diese Beats spielen können.
Genau.
Aus wie vielen Teilen besteht das allererste Schlagzeug? Kann man das überhaupt sagen?
Auch da kann man das nicht verallgemeinern, aber ich sag mal, das Grundschlagzeug, wenn man sich eins kauft oder was man auch irgendwie, ich weiß nicht, in Schulen vorfindet oder so, ne? Ein Schlagzeug besteht am Anfang aus 6 Teilen. Das ist einmal, wie schon gesagt, die Snare, die Bassdrum und die Hi-Hat als Grundeinheit. Und dann hat man noch die beiden Toms, die oben hängen, und die Steh-Tom, die rechts neben einem steht. Und dann hat man noch meistens 2 Becken. Ja, ein Crash-Becken und ein Ride-Becken. Was ist das jetzt schon wieder? Das Crash-Becken ist ein Becken, das eher Akzente setzt. Und das Ride-Becken, das steht meistens auch rechts von einem. Meistens so auf Höhe oder ja, dieser Steh-Tom.
Ist es das, was Lars Ulrich nie benutzt?
Geil. Was er nicht mehr benutzt, genau. Du hast mir zugehört. Ja, genau. Ich sag mal, ja, im Jazz kommt das halt ganz viel vor, ne? Das ist halt im Prinzip so ein Becken, das einen ganz anderen Ton mit reinbringt, ne? Eher so einen durchgängigen, aber weichen metallischen Ton. Ja, schwer zu beschreiben. Und grundsätzlich, finde ich, kann man sagen, dass die Becken im Prinzip das ist, was so Gitarreneffekte beim Gitarristen sind. Irgendwie fragen sich ja, warum braucht ein Schlagzeuger so viele Becken? Ne? Das sind halt alles verschiedene Effekte, die man bedient, um irgendwie den Song noch mehr Ausdruck zu geben.
Okay, also da kann ich dann wahlweise 20 Stück dazu nehmen, wenn ich der Meinung bin.
Zum Beispiel. Ja. Genau. Da gibt es ja auch noch ganz viele verschiedene Größen, ne? Also das ist halt noch und nöcher.
Dann geht's los, dass diese Schlagzeug-Kids irgendwann so richtig abgefahren aussehen.
Genau. Und dann wird es teuer für die Eltern.
Gibt es denn so Aufwärmübungen, die man macht? Also sowohl mit als auch ohne Schlagzeug?
Ja, also es gibt auch da verschiedene Meinungen. Also oder verschiedene Schlagzeuger machen verschiedene Aufwärmübungen. Ne? Ich für mich habe mir das ein bisschen zusammengebastelt aus dem, was ich so gesehen und selbst gelernt habe. Also einmal kann man ganz gut sich aufwärmen an so ein Drumpad. Das ist meistens so ein Gummipad. Ja, das ist quasi ein Snare-Ersatz. Das kannst du auch zu Hause machen. Ne? Das kannst du immer machen. Das erzeugt keinen Lärm in dem Sinn. Da kannst du einfach mit deinen Sticks, kannst du mal rechts, links, rechts, links, rechts, links spielen einfach zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder auch diese Rudiments, die man lernt halt. Ne? Also Viertel, Achtel, Triolen, Sechzehntel. Das kannst du einfach rauf und runter spielen. Oder den besagten Paradiddle. Ja, einfach, dass die Hände ein bisschen warm werden. Und dann kannst du aber auch Dehnübungen machen. Mache ich auch. Vor Auftritten mache ich das. Vor Proben. Aber was hast du? Für Proben mache ich es auch manchmal eigentlich. Doch, manchmal ist es auch für Proben.
Dehnübung macht man ja auch so nebenbei manchmal, ne? So, man quatscht vielleicht noch und dann dehnt man schon mal so.
Ja, genau. Genau. Kann man die Handgelenke ein bisschen dehnen. Muss man natürlich aufpassen, ne? Nicht überdehnen. Füße ausschütteln. Sowas kann man machen.
Okay. Und am Schlagzeug selbst, also bevor man fängt man gleich an, richtig zu spielen, wenn man sich dann da hinsetzt, oder macht man da auch erstmal so ein bisschen was zum Aufwärmen?
Kann man alles machen. Auch da kannst du auch diese besagten Rudiments super spielen. Auch das kannst du dann auch über die Toms machen, ne? Du kannst auf der Snare anfangen. Zum Beispiel machst du 4 Schläge auf der Snare, 4 auf der Tom, 4 auf den nächsten Tom, 4 auf den nächsten Tom. Das klingt dann so.
Das kennt man von den Soundchecks.
Genau, das wiederholst du einfach immer. Sowas kann man gut machen, ja. Ich bin großer Fan der Schlagzeugpyramide.
Was ist das?
Das ist eigentlich im Prinzip das, was ich schon erzählt habe, erklärt, wie die verschiedenen Notenwerte zusammenhängen. Ja, also dass 4 Viertelnoten so lang sind wie 8 Achtelnoten, 8 Achtelnoten, 16 Sechzehntelnoten oder 12 Triolen. Du spielst dann einfach, das kannst du wirklich mit den Händen machen und mit den Füßen. Ist auch sehr gut, das mit den Füßen zu machen, wenn man 2 Bassdrum-Pedale hat zum Beispiel. Ne? Macht man ja Metal ganz gerne mit 2 Bassdrums. Mhm. Dann kannst du erstmal diese Notenpyramide, also 4 Viertel, als nächstes 8 Achtel, dann 12 Triolen, 16 Sechzehntel und wenn man will auch noch 32 32stel. Erst mit der Hand spielen und dann mit den Füßen. Mhm. Es ist auch sinnvoll, das mit einem Metronom zu machen. Metronom gibt ja den Grundrhythmus an, also den, der wie viel Beats pro Minute gespielt werden sollen. Da kannst du anfangen mit 60 und steigern auf, was du auch immer willst. 120, 180, das ist dann aber 60, schon sehr sportlich.
60 klingt jetzt recht viel, aber das ist ja im Prinzip ein Schlag pro Sekunde dann, ne?
Genau.
Ja, und 120 klingt noch machbar, 240 klingt... Ja,
das ist dann schon richtig Death Metal.
Yeah.
Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr gerne mache als Aufwärmübung, diese Notenpyramide.
Außer den Teilen, die du schon genannt hast, gibt es noch weitere Teile am Schlagzeug, die... Also es gibt ja wahrscheinlich unendlich viele. Etliche. Man kann ja wahrscheinlich auch kleine Glocken anbringen oder so.
Alles.
Gibt es noch irgendwas Gängiges?
Also im Metal, wir haben ja einen Metal-Podcast, ist natürlich gängig, wie ich schon eben sagte, entweder sich eine zweite Bassstimme hinzustellen oder halt ein Doppelfußpedal. Ja, das heißt, dann hast du nicht nur ein Pedal, was du bedienst, sondern mit einer Stange verbunden mit einem anderen Fußpedal noch. Du bedienst dann quasi zwei Bassdrum-Schläge über zwei Pedale. Ja, und das rechte Fußpedal bleibt rechts und dann hast du noch eins links neben der Hi-Hat, die ich schon eingangs erwähnte. Ja, und dann bedienst du diese beiden Bassdrum-Schläge halt mit deinem linken und rechten Fuß. Das kannst du machen oder halt, wie gesagt, steht eine ganze Bassdrum da noch hin. Das ist aber eher nicht so gängig, ehrlich gesagt, weil du da halt wirklich Platz für brauchst. Und wenn du auftreten willst, dann musst du auch immer diese zweite Bassdrum mitschleppen. Und das verzerrt das ganze Schlagzeugset auch, ne? Weil es braucht viel Platz und das ist dann alles recht weit weg von einem. Also muss man wirklich üben, damit zu spielen.
Dann lernt man quasi neu. Also wahrscheinlich schleicht sich ja irgendwann so ein Muskelautomatismus ein, sag ich mal, und dann sind die Abstände anders.
Genau. Ja, das geht. Aber gängiger ist es wirklich mit diesem Doppelfußpedal. Was dann noch gängig ist, dass du dir noch mehr Becken holst. Also mindestens noch ein zweites Crashbecken, was ich erwähnte, ja. Und dann auch in Metal eigentlich nicht mehr wegzudenken, ist das China-Becken. Das ist das, was Lars Ulrich statt des Right-Beckens benutzt. Okay. Das China-Becken, da gibt es halt auch ganz viele, ne? Das heißt China, weil das halt wie so ein bisschen wie so ein chinesischer Gong klingt. Da gibt es wirklich, je nach Größe, sind die ganz unterschiedlich. Die ganz großen China-Becken, die klingen wirklich ganz raumfüllend, ne? Und die spielst du noch eher als Effekt. Und so eins, was Lars Ulrich hat jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das ist nicht so groß. Und das kannst du dann auch durchspielen. Kann man machen, muss man aber nicht in jedem Song machen. Ja, das kannst du dann auch durchspielen statt einer Hi-Hat oder statt eines Right-Beckens. Und das hat dann eher so nochmal so ein sehr... Ja, im Prinzip wie eine Hi-Hat, die du durchschlägst, ist auch relativ flächendeckend. Ne? Also das nimmt sehr viel Raum ein.
Was gibt es noch so für Extras, die zur Standardausstattung nicht gehören, die aber relativ häufig vorkommen im Metal? Ich habe mal so Plastikröhren gesehen.
Ja, das sind noch bestimmte Tom-Art, die du ansprichst. Die heißen Octobans. Und die haben einen sehr perkussiven Klang. Also perkussiv heißt halt sehr rhythmisch. Ne? Einen ganz kurzen Klang. Ganz kurz. Wie so eine Bongo. Ja, das haben halt viele so, einige so Prog-Schlagzeuge. Also ich sag mal, der sehr berühmt damit ist, ist Mike Portnoy, ne? Von Dream Theater. Der hatte das. Und er sagte wiederum, er wurde beeinflusst von Simon Phillips. Das war zum Beispiel bei Toto, der Schlagzeuger. Das haben einige, aber das ist wirklich sehr speziell, sag ich mal. Was eher noch gängig ist, dass du nicht nur zwei Toms vor dir hast, sondern auch mehr, ne? Dass du sogar drei oder vier oben hast. Auch im Metal ganz oft, weil du halt gerne diese Fill-Ins machst, die ich benannt habe, ne? Und da hast du gerne auch viele Toms, weil die auch verschiedene Tonhöhen haben, ne?
Wenn man anfängt, in so einer Band zu spielen, wie schnell wird man dann besser? Oder was hat das auf dich für einen Effekt gehabt, dein eigenes Schlagzeugspiel zu steigern?
Ja, einen riesigen Effekt. Ich hatte auch noch so etwas wie Bandunterricht. Also ich hatte schon eine Band und dann haben wir halt gesehen, dass es an der Musikschule, wo wir waren, auch Bandunterricht gab. Und das war richtig gut. Das Beste daran war eigentlich, dass man als Band lernt, wie man Songs schreibt eigentlich, also wie die Bestandteile des Songs sind. Also so, da lernst du quasi so Lead Sheets heißen die. Strophe, Refrain, Strophe, Mittelteil, Refrain. Ja, sowas. Die Abläufe eines Songs. Die lernt man da und du lernst auch zu einem Metronom zu spielen. Und das war wirklich ziemlich wichtig, finde ich. Weil dann versteht man das alles erst richtig. Ne? Und dann wirst du auch richtig tight. Also tight heißt, spielst du richtig gut zusammen. Wenn nicht nur der Schlagzeuger das macht, sondern wenn das alle auch machen. Ne? Also ich finde schon, dass es eigentlich so vordergründige Aufgabe des Schlagzeugers ist, zu einem Metronom spielen zu können auch. Aber es ist natürlich noch besser, wenn das die ganze Band auch macht. Ne? Und ich sag mal, in der ganzen Profi-Liga ne, spielt auch meistens so die ganze Band tatsächlich auch zu einem Metronom, ne? In bei der Probe.
Was ist dran, dass Schlagzeug und Bass viel zusammen proben?
Ja, weil die beiden für den Rhythmus zuständig sind. Ne? Das ist eigentlich das Ganze, was dahinter steckt. Ne? Die Beaten machen das Fundament des Songs. Und darum sagt man halt oft, dass die halt auch viel zusammen proben und auch gut miteinander funktionieren müssen.
Wenn man Leute Schlagzeug spielen sieht, dann kann das ja mitunter recht schnell zugehen. Es sieht auf jeden Fall von außen sehr anstrengend aus, aber wie anstrengend ist es denn tatsächlich?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, dass Schlagzeug ein sehr körperliches Instrument ist. Das ist einfach was anderes als Flöte spielen. Nix gegen Flöte, habe ich auch mal gespielt. Aber ich sag mal, wenn du gut spielst, ne, also dann spielst du nicht mit dem ganzen Körperteil. Also du spielst nicht mit den ganzen Armen oder den ganzen Beinen, sondern du spielst mit den Gelenken. Mhm. Und dann ist es eigentlich nicht so anstrengend. Vor allem, je schneller du spielst, desto kleinere Bewegungen musst du machen. Desto mehr aus den Gelenken musst du spielen.
Hat man da nicht eine höhere Arthrosegefahr? Fällt mir gerade so ein, weil.
Gutes Gesundheitsthema, ja. Also, es gibt ja tatsächlich Schlagzeuge, das ist mein größter Horror. Es gibt einige Schlagzeuge, die eine Sehnscheidenentzündung haben. Ne? Darum ist es wirklich wichtig, sich aufzuwärmen. Ne? Das ist wirklich kein Spruch, das muss man wirklich machen. Und auch mal abwärmen, also wenn man gespielt hat, auch wieder.
Cool down.
Ja, genau. Genau, also ich habe jetzt gerade gesagt, dann ist es nicht so anstrengend, aber dennoch ist es ein sehr körperliches Instrument und eine sehr körperliche Erfahrung auch. Ne? Mhm. Na, auch wenn der Muskelaufwand gering ist, ne? Trotzdem schlägst du ja auf die Felle und trittst du die Pedale und das ist trotzdem, kann man schon als Sportersatz nennen, finde ich, gerade okay. Im Metal.
Aber eher Ausdauersport dann, oder?
Ausdauer, also, ja.
Und wie anstrengend ist so ein Blastbeat?
Tja, von daher, ich habe ja gerade gesagt, je schneller du spielst, desto weniger Bewegung hast du. Ne? Also so ein Blastbeat, da gibt es sehr verschiedene Blastbeats, muss man auch sagen. Auch das kann man nicht verallgemeinern.
Okay.
Ja, also guck mal, es gibt Blastbeats, die spielst du aus dem Gelenk, aus dem Handgelenk und Füßen. Und es gibt Blastbeats, die spielst du eher mit den Fingern.
Kurze Zwischenfrage noch dazu. Ja. Ich dachte immer, Blastbeats würde man nur mit den Füßen spielen.
Nee, das ist ein Zusammenspiel von allen Gliedern eigentlich. Ne?
Okay.
Es gibt den sogenannten traditionellen Blastbeat. Ja? Machen wir kurz einen Blastbeat-Exkurs. Der traditionelle Blastbeat, da musst du eigentlich gar nicht so viel für können. Du musst schon technisch so viel können, dass du halt locker bleibst, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Ne? Also, der traditionelle Blastbeat ist nämlich im Prinzip nur ein Ufter-Ufter-Beat in schnell. Ufter-Ufter, ja, also einfach Bassdrum und Hi-Hat zusammen und Snare dazwischen. Das ist dann immer. Und diesen Beat, den erhöhst du einfach auf ein so hohes Tempo, dass du diese drei Glieder, Bein und die beiden Hände, ganz schnell nacheinander spielst.
Was macht das vierte Bein, also das zweite?
Bei so einem traditionellen Blastbeat macht er eigentlich nichts. Aha, das, okay. das ja, bleibt das einfach, so das steht einfach rum, genau.
Und wechselt irgendwann mal ab.
Genau. Dieser traditionelle Blastbeat ist dieser einfache Ufter-Ufter-Beat einfach ganz schnell gespielt. Das klingt dann so. Der wird bei einigen Black-Metal-Bands auch benutzt noch. Wenn man dann aber ein bisschen technischer werden möchte, also wenn du den Blastbeat noch schneller machen möchtest, ne, dann kannst du den oder solltest du den aus den Fingern spielen. Dann spielst du mit einer Hand 16-Noten. Ja, also mit den Fingern, das ist dann schon sehr figelinsch, ne, also sehr, sehr technisch. Ne. Du musst dann den Stick so mit den Fingern halten, dass du mit dem, möglichst dick und dem Fell eine Wippbewegung hinkriegst. Jedes Fell hat ja einen Rebound, einen Rückschlag quasi, ja. Also wenn du den Stick auf die Snare haust, dann kommt er zurück wieder. Das ist eine Technik, die braucht wirklich viel Übung. Genau. Also du spielst dann mit deiner linken Hand 16. Mit deiner rechten Hand bedienst du die Hi-Hat, aber weiterhin in Viertel oder Achtel, also langsamer. Und die Bassdrum, die spielt auch langsamer. Na, also mit der Bassdrum spielst du eigentlich auch nur Achtel. Ja, also du spielst unterschiedliche Tempi. Ne? Mit der Hand spielst du 16. und mit der anderen Hand und den beiden Füßen spielst du Achtel. Du kannst natürlich dann auch mit beiden Füßen 16. spielen. Das kannst du auch machen, ne? Das ist dann halt so im Extrem Death Metal oder zum Beispiel mal hört man das, ne? Das klingt dann halt wirklich als ob ein Flugzeug abhebt oder was, ne? Ne, das ist halt extrem powerful, sehr. Das ballert aber den Song auch ganz schön zu, ne? Mhm. Aber kann man machen.
Das Lustige ist aber, wenn man viel Metal hört, hört man das Schlagzeug irgendwann nicht mehr so raus, finde ich. Dir geht es wahrscheinlich ganz anders als Schlagzeuger, aber mir passiert es häufiger, dass ich Leuten ein Lied zeige und dann sagen die, oh, das Schlagzeug ballert aber ordentlich durch. Und ich stehe da erst und denke so, welches Schlagzeug denn? Ach so, stimmt, das ist
ja eins. Ja, man stumpft so ein bisschen ab, ne?
Ja,
das kann ich auch.
Und ich merke auch, dass wenn das bei Liedern nicht so ist, also wenn die nicht so ein krasses Schlagzeug haben, dass das völlig an mir vorbei plätschert.
Ja.
Dann das weckt mich nicht.
Darum, ich finde, ist Metal halt auch als Schlagzeuger einfach die Musikart, die man hört, ne?
Macht Sinn, ja.
Anderes wird nicht akzeptiert. Aber da passiert einfach am meisten, ist einfach so. Und du hörst halt auch das Schlagzeug, das ist nicht, okay, mittlerweile, es gibt auch Metal-Bands, die nutzen nicht den natürlichen Sound, ja, aber trotzdem ist ja in meisten Bands noch, dass du wirklich irgendwie schon ein echtes Schlagzeug hast und nicht irgendwie einen Drumcomputer oder ne, das ist schon in Metal und Rock einfach nach wie vor ausschlaggebend.
Das ist jetzt eine Frage, die sich ausdrücklich nicht an die Produktion am Ende richtet, denn da kann man wahrscheinlich noch einiges verändern an so einem Schlagzeug-Sound, aber was hast du als Schlagzeuger denn für Möglichkeiten, diesen Schlagzeug-Sound zu, ich sag mal, verzerren? Mhm. Geht das überhaupt? Mhm.
Ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten heutzutage, ne? Ich bin ein Freund von sehr natürlichem Klang, auch live, aber gerade im Metal-Sektor wird live und auch im Studio sehr viel gebastelt, ne? Und man hört heutzutage eigentlich kaum mehr den natürlichen Schlagzeug-Sound. Mhm. Live und auf Scheibe, ne? Also muss man sagen.
Auf Scheibe sowieso, ne?
Auf Scheibe sowieso, aber auch live. So, und das dafür benutzen Schlagzeuger sogenannte Schlagzeugtrigger. Ja, das sind quasi wie Mikrofone, die du an das Schlagzeug klemmst und der verwandelt den natürlichen Klang in ein elektronisches Signal. Man erkennt trotzdem natürlich noch, ob es eine Snare, Bassdrum oder eine Tom ist. Aber was du dadurch schaffst, ist, dass der Ton immer gleich laut ist. Was man im Metal gerade so in extremeren Stilen vermeiden möchte, ist nämlich, dass ein Schlagzeug menschlich klingt. Ne? Paradox es klingt. Ne? Du möchtest halt genau diesen ballerigen Sound wie auch auf Platte haben. Und das schaffst du halt zum Beispiel mit so einem Trigger. Also dadurch wird das Signal, was du hast, immer das gleiche Signal nach außen geben. Ja, auch wenn du mal leise auf die Snare schlägst, was passiert, weil du ein Mensch bist, ist es nach außen immer der gleiche laute Ton. Mhm. Ne? Dadurch klingen halt zum Beispiel Blastbeats auch live immer auf einem bestimmten Level. Ich sag mal, ich würde sogar so weit gehen, dass ohne diese Triggertechnik würdest du Blastbeats live wahrscheinlich gar nicht hören. Okay. Weil die halt so technisch sind, dass du kleine Bewegungen machen musst, weshalb die gar nicht so laut sein können. Mhm. Ne? Es gibt wenige Schlagzeuger, die Blastbeat spielen und nicht triggern. Ne? Und auch das gleiche mit Bassdrum, ne? Mit dem Signal, mit dem, was du anspielst. Auch da benutzen viele Trigger einfach, dass es immer der gleiche laute Klang nach außen ist. Also da wird schon ein bisschen gefaked, kann man sagen, ja.
Ja, ich finde es immer ein bisschen mies, von Faken zu sprechen. Das ist ja einfach eine Erweiterung. Oder man nutzt ja einfach die Möglichkeiten, die man hat, genauso wie...
Ja klar, du musst es ja trotzdem spielen, ne? Also es erleichtert nicht das Spielen. Das nicht, das spielt ja nicht für dich. Ne? Also du musst es trotzdem spielen können. Aber ohne diese Trigger-Systeme würde es halt nicht so präsent klingen, sag ich mal.
Mhm. Nimmst du eigentlich selbst noch Unterricht oder kann man sagen, man ist irgendwann mehr oder weniger fertig?
Man ist niemals fertig. Ja, aber ich nehme keinen Unterricht mehr, nee. Aber ich habe wirklich, 15 Jahre? Mhm. Habe ich schon Unterricht genommen, es reicht.
Krass, ja.
Ich habe halt dann auch mal den Lehrer gewechselt, weil mein Lehrer meinte dann irgendwann mal so, ich habe dir alles beigebracht.
Sowas ist eigentlich nie verkehrt, dass man nochmal irgendwie so eine andere Komponente reinbringt. Ja.
Na, also als Lehrer kommt man natürlich irgendwann schon am Ende seines ganzen Lehrmaterials. Ne? Irgendwann hast du deine ganzen Werkzeugkasten ausgeschüttelt, ne? Und deine ganzen Schulen durchgetrommelt. Und dann kann man den Lehrer wechseln und vielleicht noch ein ganz anderes Stile machen. Ne? Ich habe zum Beispiel dann nochmal 3 Jahre lang Jazz gelernt zum Beispiel. Ja, noch einen ganzen Rock- und Blues-Stil, den man so am Anfang lernt eigentlich. Und Metal, den ich mir dann selbst beigebracht habe eher.
Ja. Meinst du mit Schlagzeugschule jetzt das normale, diesen normalen Unterricht? Oder gibt es ja tatsächlich verschiedene Strömungen?
Ja, kann man schon sagen, ja. Also es gibt Schlagzeuger, die haben das halt, die bauen das halt sehr klassisch auf, ne? Also wirklich im Sinne von aus einem Orchester heraus. Da unten in einem Orchester, da gibt es ja auch meistens kein Schlagzeug als Set, sondern eher so die einzelnen Bestandteile. Ne? Es gibt eine Snare, es gibt ein Becken, dann gibt es noch einen, der eine Bassdrum spielt oder eine Pauke. Und es gibt halt welche, die kommen halt eher wirklich aus dieser ganz alten Tradition, die das Schlagzeug dann auch, das Schlagzeugspiel auch so aufbauen. Ne? Mit erstmal Snare lernen, Grundrhythmen lernen. Und dann gibt es aber auch neuere, die das halt auch wirklich viel mit Begleitmusik machen und gleich viel praktischer ausgelegt ist. Ne?
Also die progressive und die klassische Schule.
Ja, kann man so sagen, ja.
Du hast ja ziemlich viele Teile genannt, die man dazu kaufen kann bei so einem Schlagzeug. Mhm. Wie kostspielig ist es denn, Schlagzeug zu lernen?
Ja, leider sehr, muss man sagen. Also es ist wirklich einer der großen Nachteile. Man muss wirklich da finanziell ziemlich gut aufgestellt sein. Also entweder hast du Unterstützung durch deine Eltern oder wenn du später spielst und schon einen Job hast, dann Job, der relativ gut was abwirft, dass du was machen kannst. Am Anfang ist es vielleicht schon gut, wenn du erstmal wirklich so ein Schlagzeug kaufst, was jetzt nicht gleich so richtig teuer ist, ne? Vielleicht auch ein gebrauchtes. Vielleicht hast du auch sogar irgendwo einen Übungsraum, wo schon Schlagzeug drin steht. Das ist auch alles möglich. Und generell gilt im Schlagzeug, es geht von bis alles, ne? Also ich sag mal, so ein recht einfaches Schlagzeug für einen Anfänger, Anfängerin, kostet vielleicht 300-400 Euro.
Okay, ne? Das geht ja noch. Ja. Also ich hätte jetzt mehr gedacht.
Ja, aber es ist dann wirklich sehr einfach, ne? Also einfach im Sinne von, es ist nicht so gut verarbeitet, es klingt nicht so gut, ne? Das macht dann halt auch nicht so viel Spaß vielleicht. Es gibt auch elektronische Schlagzeuge, das gibt's ja auch noch, ne? Bin ich kein großer Freund von, aber gerade wenn man keinen Übungsraum hat und zu Hause nicht spielen kann, mit auf dem echten Schlagzeug, dann ist so ein elektronisches schon gut, weil man über Kopfhörer spielen kann einfach, ne? Aber es ist ein ganz anderes Spielerlebnis. So, also es gibt zwar schon sehr gute elektronische Schlagzeuge heutzutage, aber die ersetzen das halt nicht, ne? So ein richtiges Schlagzeug.
Und dann ist es wahrscheinlich nach oben offen, was man so
ausgeben kann. Ja, also gerade was ich meinte, so Becken, alter Falter, also so ein gutes Becken kostet dann schon später mal 300-400 Euro, ne? Ein Becken.
Mhm. Wie oft geht sowas kaputt?
Ja, zum Glück nicht so oft.
Okay.
Es geht. Sticks gehen schon öfter mal kaputt.
Ja, klar. Das ist immer lustig. Ich habe mal nach einem Konzert so einen Drumstick gefangen und die sind ja immer richtig abgewetzt.
Die sind richtig abgewetzt, ja. Ja, richtig, da fliegen die Späne.
Mm. Ja. Wie gefährlich ist das? Okay, anderes Thema. Kommen wir nochmal so zum Thema Beteiligung in einer Band, beziehungsweise wenn so eine Band über den Status hinaus ist, Songs zu covern, sondern irgendwann anfängt, okay, wir schreiben jetzt unsere eigenen Songs. Man kann es wahrscheinlich nicht so pauschalisieren, wie das die Beteiligung des Schlagzeugers, der Schlagzeugerin so am Songwriting ist, weil das wahrscheinlich jede Band anders machen wird. Aber wie war es bei dir, wie ist es bei deinen Bands? Wie beteiligt bist du da am Songwriting und wann kommst du dazu?
Ja, das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt so überlege, was vielen Bands ich gespielt habe, es gab alles. Also von wirklich, man macht alles zusammen, wirklich man ganz, wie man sich das so vorstellt, man jammt wirklich zusammen. Man baut die Songs zusammen, bis es gibt einen Hauptsongwriter, der die fertigen Songs schon reinbringt, ne? das gibt's alles. Es ist, macht alles auch Spaß, finde ich. Es hat alles seine Vor- und Nachteile so, ne? Also ich finde auch so, wenn man einen fertigen Song vorgelegt bekommt, ne, dann ist es auch nicht so, dass es schon in Stein gemeißelt ist, sondern da gibt's ja auch kreative Phasen, dass man dann ausbaut, guckt, was spielt die Gitarre da eigentlich genau, was singt der Sänger da, weil es ist dann oft auch nur, ja, soll ich sagen, sehr grundlegend, was dann da am Schlagzeug sich ausgedacht wurde, ne? Mhm. Also da kann man dann auch schon kreativ werden, ne? Aber mir macht dieses Jam natürlich auch richtig viel Spaß, ne? Das ist dann auch richtig, richtig eine Beziehung zu dem Song auch, ne? Mhm. Wenn man den so richtig ausarbeitet und über Wochen oder manchmal sind Songs auch schon in einem Probetag fertig, ne? Das ist ganz unterschiedlich, ne? Genau, und was mir dann am Schlagzeug mit noch am meisten Spaß macht, das kommt dann aber schon so im Feintuning später, wenn der Song schon fast fertig ist, ne? Wenn man auch vielleicht, wenn man schon im Studio ist oder kurz davor ist, das nennt sich Schlagzeugorchestration. Mhm. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass man genau hinhört, was spielt der Rest der Band und wie kann ich das auf dem Schlagzeug begleiten oder nicht. Genau, ne? Also spiele ich einfach songdienlich, das heißt einfach wirklich ganz basal nur, begleite ich wirklich nur den Grundbeat oder mache ich wirklich extravagant ganz viel mit Becken und Toms, wobei das auch songdienlich sein kann, ne? Wenn ein Song irgendwie ganz chaotisch sein soll, kann es auch songdienlich sein.
Das wäre jetzt auch meine nächste und im Prinzip abschließende Frage, also wie viel Kreativität kannst du am Schlagzeug reinbringen? Denn erstmal klingt es ja so, du hast ja die Aufgabe, diesen Beat vorzugeben oder für alle zu halten, damit sich alle dran orientieren können. Aber trotzdem hast du ja wahrscheinlich als Musiker auch den Anspruch, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Ideen mit einfließen zu lassen. Wie frei bist du da?
Also in meinen Bands war ich da ein bisschen sehr frei. Ich habe bisher auch noch von keiner Band gehört, wo irgendwie gesagt wurde, so man hat überhaupt keine Kreativität, man kann darf nicht irgendwie sich einbringen. Also ich konnte mich bisher immer sehr viel einbringen, muss ich sagen. Das ist ganz gut.
Das heißt, zwischen dem Beat halten hat man immer noch genug Raum, sich zu entfalten.
Ja, genau. Das ist dann auch die Kunst, ne? So, wann halte ich mich zurück? Wann begleite ich wirklich nur meine Mitmusiker? Und wann hole ich das Schlagzeug mehr raus? Wann soliere ich mehr? Wann orchestriere ich mehr? Das ist wirklich die Kunst, so finde ich, ne? Was jeder selbst lernen muss.
Den eigenen Stil finden.
Den eigenen Stil finden. Genau.
Gibt es noch irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben in Bezug auf Schlagzeug, wo du sagst, das ist noch unglaublich wichtig?
So aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist gut, das Schlagzeug nicht zu früh anzufangen. Ich hatte mal irgendwie eine Schülerin, die war, glaube ich, 7. Ja, ich glaube, die war 7. Das war sehr jung halt, ne? Beim Schlagzeug muss man halt schon ein bisschen konzentrieren können und du musst auch erstmal dran sitzen können überhaupt.
Ja.
Ja. Wobei es auch wahrscheinlich bestimmt Kinder gibt, die das auch alles gut können. Es gibt auch auf YouTube ja krasse Kinder, die auch sonst was spielen können, ne?
Allerdings, ja. Justin Bieber, 9 years old, muss man mal bei YouTube eingeben. Und dann Schlagzeug, also Drums. Abgefahren, was der mit 9 Jahren schon am Schlagzeug gemacht hat.
Stimmt, ne? Stimmt. Dunkel erinnere ich mich da an was, ja. Ja, also ich finde nicht zu früh anfangen, wobei, ja, dass jeder ein bisschen selber gucken muss auch, ne? Also ich glaube, so zwischen 8 und 10 ist ein ganz gutes Alter, um damit anzufangen. Natürlich ist es nie zu spät, ne? Je älter man ist, desto niedriger ist die Frustrationstoleranz. Man ist dann nicht so geduldig mit sich selbst. Mhm. Darum ist das schon gut vorher, natürlich, je früher man anfängt, desto besser. Aber es macht ganz viel Spaß und ich weiß, also es ist auf jeden Fall kein einfaches Instrument, aber wenn man einen guten Lehrer hat, dann der das gut systematisch aufbaut, dann kann man das wirklich sehr gut lernen. Es gibt auch viele Autodidakten, die das auch sehr gut können, ne? Darf man nicht unterschlagen. Aber es ist schon gut, das mit einem Lehrer zu lernen, um auch die Technik zu lernen, die dahinter steht, ne? Wie gesagt, mit den Notenwerten, mit dem Spielen aus dem Handgelenk. Das muss man alles am besten im Unterricht lernen.
Und man kann sich dann zumindest kardiotechnisch das Fitnessstudio sparen.
Genau. Kein Cent kriegen Sie.
Dann vielen Dank, Jakob, für diese Ausführungen. Möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mitteilen, wo sie denn deine kreativen Schlagzeugergüsse hören können?
Ach so, meine Güte, stimmt. Also im Moment spiele ich ja auch schon ein bisschen länger in 3 Bands. seit 2015, spiele ich in drei Bands, kann man sagen. Und zwar ist das einmal Soon, das ist, ich sag mal, so Dark Metal, ja, also ein bisschen so melancholischer Metal, mit, finde ich, ganz interessanten Schlagzeugparts, so auch mit so coolen Schlagzeug-Pattern und so Double-Bass-Pattern. Dann spiele ich noch in einer anderen Band, die heißt Sky Then. Das ist mehr so, ja, Doom, Sludge, Hardcore, ziemlich wildes Zeug auch. Dann spiele ich noch in einer anderen Band, die heißt Parity Boot. Die Musik kann man am besten bezeichnen als ein Tribut an Strapping Young Lad. Also so Industrial Metal, auch ziemlich chaotisch teilweise. Macht auch viel Spaß. Aber am aktivsten, muss ich sagen, bin ich im Moment so mit Soon und Skyzen. Mit diesen beiden bin ich am aktivsten eigentlich im Moment so, ja.
Gut, dann vielen Dank dir. Vielen Dank allen da draußen fürs Zuhören. Und ja, bis zur nächsten Folge. Wir schenken uns jetzt mal das Lieblingslied, weil
ja.
Keine Ahnung, wann diese Folge rauskommen wird und kann dann schon wieder völlig überholt sein. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.